Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Republik Moldau ist klein, sie gilt als arm und als Objekt der Begierde Russlands. Desinformation, Cyberangriffe und Ähnliches setzen das kleine Land in Europa unter Druck. Könnte Moldau das nächste Opfer werden, wenn die Ukraine fallen sollte? Wie das Land Widerstand leistet und was es mit diesem Fleck Erde genau auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Fabian Sommerwiller aus der Standard Außenpolitik Redaktion. Wir sprechen heute über die Republik Moldau. Du warst vor Ort. Das ist ein kleines Land, auf das der Kreml aber einen ziemlich großen Fokus legt. Warum eigentlich?
Ja, Moldau ist ein Staat an der Grenze zu einigen anderen NATO-Staaten, an der Grenze zu Rumänien, einem sehr wichtigen NATO-Staat. Es liegt so zwischen Rumänien und der Ukraine und ist daher natürlich auch geostrategisch sehr interessant. Es gab zu Beginn der Vollinvasion der Ukraine auch die Gefahr oder die Sorge, dass über Moldau sozusagen eine zweite Flanke in Richtung Ukraine, vor allem in Richtung Odessa aufgemacht wird, dass es so eine Art Zangengriff ist, einmal von Nordosten und einmal von Südwest aus Moldau aus. Es ist eine ehemalige Sowjetrepublik und Russland hat die Tendenz, prinzipiell alle ehemaligen Sowjetrepubliken immer noch ein wenig in seinem Einflussbereich zu sehen und hat daher ein geostrategisches Interesse und auch ein historisches und ein emotionales Interesse, diese Staaten irgendwie zu dominieren, zu beeinflussen. Das ist einfach, wir haben das gesehen bei der Ukraine, wir haben das gesehen bei Georgien, wir haben das vereinzelt auch gesehen bei den baltischen Staaten, die sich aber in die EU sozusagen und in die NATO gerettet haben, bereits 2004. Und deshalb ist einfach Moldau von stetigem Interesse für Russland. Es ist aber auch so, dass Ostteil Moldaus kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion mit Transnistrien ein blutiger Bürgerkrieg geführt wurde und ein Abspaltungsversuch, der von Russland unterstützt wurde. Sprich, es sind heute immer noch rund 2000 russische Soldaten in Transnistrien auf dem Gebiet Moldau stationiert und es gibt darüber hinaus ca. 3000 transnistrische prorussische Soldaten. Und man darf auch nicht vergessen, im Nordosten Transnistriens, also im ganz äußersten Nordosten Moldaus, liegt mit Kobasana das größte Munitionsdepot, besser gesagt aus Sowjetzeiten. Da lagern Schätzungen zufolge 20.000 bis 22.000 Tonnen Kriegsmaterial. Da gab es auch zu Beginn der Vollinvasion der Ukraine 2022, sage ich mal, Überlegungen, könnte sich einerseits Russland das nutzen, um die Ukraine anzugreifen, könnte andererseits die Ukraine vielleicht versuchen, da dieses Waffendepot an sich zu reißen, weil es absolut an der Grenze zur Ukraine ist. Es ist aber so, dass es da sehr alte Sowjetmunition ist und dass es wahrscheinlich strategisch heutzutage nicht mehr so wahnsinnig wertvoll ist. Aber das alles sind so kleine...
Also alter Schrott, der da lagert, sagen wir es mal so.
Schrott, weiß ich jetzt
nicht unbedingt. Gefährlicher Schrott.
Gefährlicher Schrott, man weiß vielleicht in der Handhabung nicht genau, wie die Munition noch immer so funktioniert und ob da nicht Fehlzündungen gibt.
Das meine ich, ja.
Genau. Ja, das sind so zusammengefasst mehrere Beweggründe, warum Moldau für Moskau immer noch ein sehr interessantes Ziel ist.
Geben uns noch kurz ein bisschen ein Gefühl für die Region bzw. auch für die Politik vor Ort. Was kannst du uns darüber erzählen? Denn derzeit steht man ja zumindest offiziell von Seiten der Politik nicht im direkten Einflussbereich von Moskau. Ganz im Gegenteil, man wehrt sich ja sehr aktiv.
Absolut. Also ich war vergangene Woche zum ersten Mal in der Republik Moldau unterwegs. Es ist ein Binnenstaat, es ist recht hügelig, nicht wirklich hohe Gebirge, aber so hügelig und sehr viel Landwirtschaft, nicht allzu arg besiedelt. Also es sind 2,5 Millionen Menschen, recht klein von der Bevölkerung her. Es ist auch ein recht armes Land. Das gilt immer als eines der ärmsten Länder Europas. Also wir reden da von einem durchschnittlichen Einkommen, glaube ich, liegt irgendwo bei 650 Euro. Wir reden von einem Mindesteinkommen, das bei 270 Euro liegt. Und ja, das ist ein Staat, der immer noch eben so zwischendrin liegt. Es gibt wirklich noch Bevölkerungsanteile, die sehr der Sowjetunion nachtrauern und die sagen, damals war alles besser und damals ist es uns besser gegangen. Es gibt aber vor allem eine proeuropäische Jugend, die irgendwie raus will aus dem Ganzen und die in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, ihr Glück quasi in Europa zu finden. Sprich, es sind sehr viele junge Menschen abgewandert. Und jetzt hat aber die aktuelle Regierung und die aktuelle Präsidentin, vor allem vorangetrieben von Maja Sandu, der aktuellen Präsidentin, die 2020, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zum ersten Mal zur Präsidentin gewählt wurde, letztes Jahr wiedergewählt wurde, die einen klar proeuropäischen Kurs fährt und deren, sag ich mal, wahrscheinlich Lebensziel, könnte man es nennen, ist, die Republik Moldau in die EU zu führen.
Ist es realistisch, dass Moldau irgendwann möglicherweise tatsächlich EU-Mitgliedsland wird? Vielleicht noch ein bisschen, um ein Gefühl für die Region zu bekommen. Wie steht man da?
Es ist absolut realistisch, dass Moldau EU-Mitglied wird, weil es seit 2022 den Beitrittskandidatenstatus beantragt hat und gleich darauf bekommen hat. Und das ist wichtig zu verstehen, sie machen es alles. Es war natürlich im Zuge der Vollinvasion der Ukraine, hat man da ein etwas beschleunigtes, sage ich mal, Verfahren bekommen. Also sprich, man hat einfach diesen politischen Druck verspürt, man muss da jetzt was machen, dass Moldau neben der Ukraine nicht das nächste Opfer Moskaus und Russlands wird. Sprich, man hat ihnen recht schnell den ersten Schritt, diese politische Willensbekundung geben, ja, ihr könnt ein Teil der EU werden und wir wollen, dass ihr Teil der EU wird. Das bedeutet aber nicht, dass irgendwie der Aufnahmeprozess irgendwie beschleunigt wurde. Da muss die Republik Moldau ganz normal, wie jeder EU-Beitrittskandidat, alle Kapitel, die es da gibt, erfüllen. Es ist so, dass mit 2024 im Juni die Beitrittsgespräche sozusagen wirklich begonnen haben und es hat dann gestartet mit einem sogenannten Screening-Prozess. Also man schaut sich mal die ganzen Kapitel an und schaut mal, okay, seid ihr da bereit, über diese Kapitel überhaupt erst zu verhandeln? Es war ja so, dass letzte Woche, als ich dort war, zum ersten Mal hat ein EU-Moldau-Gipfel stattgefunden. Sprich, da war die moldauische Präsidentin, es war die Präsidentin der Kommission Ursula von der Leyen dort und es war der Präsident des Rats da, es war Antonio Costa da und die haben alle drei betont, es ist keine Frage mehr, ob Moldau ein EU-Mitglied wird, es ist nur mehr die Frage, wann. Das ist natürlich diese große politische Unterstützung, die man jetzt signalisieren möchte, aber es ist schon recht klar, dass alle Seiten gewillt sind und man muss sagen, der moldauische Staat ist ein recht schwacher Staat. Also die haben jetzt nicht so eine Personaldichte etc. Viele Probleme, die es im Land gibt, können nicht wirklich oft angegriffen werden, weil ihnen die Manpower, die Womanpower fehlt, um bestimmte Dinge umzusetzen. Aber es ist jetzt wirklich so, und das sagen wirklich die ganzen Leute aus der EU, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es ist unfassbar, wie viele Ressourcen Moldau reinsteckt, wie motiviert die Leute sind und wie viel schneller sie ihre Aufgaben erledigen zu versuchen, als das zum Beispiel vorgegeben ist. Es gibt noch große Hürden. Ich habe mit dem EU-Botschafter gesprochen und er hat gemeint, die zwei großen Hürden sind wahrscheinlich Rechtsstaatlichkeit und Umweltauflagen. Es ist gerade eine riesige Justizreform am Laufen, wo Moldau versucht, sich der ganzen korrupten Richter und Generalstaatsanwälte irgendwie zu entledigen. Und es ist wirklich ein großer, dringender Punkt, weil man hat quasi den Leuten in Aussicht gestellt, wir werden euch jetzt wirklich extrem durchleuchten, wir werden uns anschauen, was ihr so getrieben habt. Ihr müsst alles offenlegen. Oder ihr geht jetzt in Pension. Und daraufhin haben zwei Drittel der Richter freiwillig das Handtuch geworfen, weil eben dieser Staat so durchdrungen war, teilweise von Korruption. Und diese Aufarbeitung, die ist momentan, oder diese Aufarbeitung, dieser Kampf gegen Korruption, der findet momentan wirklich statt. Es ist ein schwieriger, es ist ein mühsamer Kampf. Und die Präsidentin, ich habe ein Interview geführt mit ihr letzte Woche, sie hat auch gesagt, dass der Staat in diesem Moment natürlich ein bisschen angreifbar ist, weil Leute versuchen, bestimmte Reformen zu blockieren oder dies halt nicht haben wollen. Aber man ist gewillt, sozusagen diesen Weg zu gehen und der EU beizutreten. Ziel ist 2030, sehr optimistisch meiner Meinung nach. Beide Seiten betonen es nach wie vor, also die EU und Moldau betonen, dass 2030 möglich ist. Ich glaube jetzt persönlich geschätzt eher, dass wir von 2035 reden werden, aber ich bin mir auch sicher, dass wenn sich bei den Parlamentswahlen, das ist ein wichtiger Punkt, wir haben heuer im Herbst Parlamentswahlen, wenn sich da der Kurs dieser Regierung nicht komplett drehen sollte, dann bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele Fortschritte der Republik Moldau in Richtung EU sehen werden.
Wie schaut es da aus mit Hinblick eben auf die Parlamentswahlen, wenn du schon ansprichst? Wir wollen nämlich auch darüber sprechen, wie Moskau Moldau und die Regierung unter Druck setzt. da gibt es ja verschiedenste Methoden. Eines ist natürlich Propaganda, Stichwort die Unterstützung von Parteien, die klar nicht proeuropäisch sind, also wahrscheinlich irgendwelche Oppositionsparteien zu Maya Sandu. Wie schaut es da aus?
Es ist so, dass wir nicht nur mehr von nur Propaganda und Anführungszeichen und Desinformation reden. Es gibt massive Desinformation, es gibt aber auch massive Stimmenkäufe. Also wir haben mit den, wie gesagt, mit der Präsidentin gesprochen und sie sagt, dass sie Belege haben, die Geheimdienste und die Behörden, von 140.000 gekauften Stimmen. Bei einem, jetzt muss man sich überlegen.
Moment, da muss ich kurz reingrätschen. Wir sprechen hier tatsächlich von Stimmenkauf, also nicht von exzessiver Propaganda, die Menschen in eine Richtung treiben soll, sondern tatsächlich, wähl ihn, hier hast du einen Geldschein.
Genau, und es sind langfristig angelegte Systeme, also nicht nur einmalige Zahlungen, sondern es gibt wirklich Beweise, dass es gibt zum Beispiel eine russische Bank, eine russische Banking-App, die ist sanktioniert und sie wurde aber in den letzten Jahren hunderttausende Male in Moldau runtergeladen und es gibt absolut keinen anderen Verwendungsgrund, wurde mir gesagt, außer irgendwie aus Russland illegal Geld zu beziehen. So, es ist wirklich, es wird langfristig Geld für Pensionisten, um quasi ihre kleine Pension etwas aufzufetten, für Personen, die jetzt vielleicht politisch nicht so wahnsinnig interessiert sind, die bekommen regelmäßig Geld und bekommen dann über Telegram-Gruppen Anweisungen, wie sie zu handeln haben. Da heißt es dann zum Beispiel, okay, kurz vor der Wahl, okay, wir wollen, dass du dein Kreuz da setzt und wenn du das machst, dann gibt es nochmal Geld on top. Es ist auch so, dass es incentiviert wird, dass du Leute in deiner Umgebung quasi dazu überzeugst, die pro-russischen Parteien zu wählen, weil es dann für besonders hohe Anti-EU-Resultate in deiner Region nochmal Boni-Zahlungen für bestimmte Leute gibt. Also es ist wirklich wie so in einem Pyramidensystem versuchen die Leute...
Ein Schneeballsystem.
Ja, Schneeballsystem. Sie versuchen einfach Leute für ihre Sache, für die russische Propaganda zu gewinnen. Wir wissen da auch von einem moldauischen Geschäftsmann, Ilan Shor, der für den größten Raub der moldauischen Staatsgeschichte verantwortlich ist. Der hat den Staat um rund 1 Milliarde Euro betrogen. Der ist mittlerweile nach Moskau geflüchtet, hat immer noch diese Shor-Partei, die zwischenzeitlich verboten wurde, dann wieder vom Verfassungsgerichtshof wurde das Verbot wieder aufgehoben. Und der mit dieser Partei wirklich permanent zündelt, permanent Geld reinschickt in die Republik Moldau und so versucht, in quasi pro-russische Politik zu machen. Und wenn das nicht alles schlimm genug wäre, also neben massiver Desinformation, neben solchen Stimmenkaufmodellen, hat es auch noch Beweise dafür gegeben, dass bei den letzten Wahlen, 2024 hatten wir zwei entscheidende Wahlen, nämlich einmal die Präsidentschaftswahl, die relativ knapp für Maya Sandu ausging und es gab ein Verfassungsreferendum, sprich da wurde die Frage gestellt, sollte der EU-Beitritt als Verfassungsziel in die Verfassung verankert werden und da ist man lange Zeit von ca. 60-65% Zustimmung ausgegangen und dann plötzlich der große Schock bei den Wahlen, es ist sauknapp geworden, arschknapp, um es mit unserem Präsidenten zu sagen. Wir sind dann im Endeffekt bei 50,5% pro dieser Verfassungsänderung ausgegangen und 49,5% dagegen. Also es war wahnsinnig knapp. Und wir haben gesehen, dass wirklich moldauische Staatsbürger oder Personen mit einem moldauischen Pass aus Russland wirklich mit gecharterten Flügen nach Europa gebracht worden sind, um dort in Wahllokalen zu wählen. Die sind dann gesessen, haben mit ihrem moldauischen Pass gewachtelt in dieser Maschine, sind nach Europa reingeflogen, weil es damals auch von Russland diesen Vorwurf gegeben hat, dass es zu wenige Wahllokale gäbe in Russland für die Auslands-Moldauer.
Man will ja nur helfen.
Ich habe aber tatsächlich die Präsidentin auch angesprochen auf dieses Thema, weil man sich schon gefragt hat, warum sind 60 Wahllokale in Italien aufgesperrt worden und nur 2 in Russland. Und dann hat sie uns relativ glaubhaft erklärt, dass man es basiert hat auf den Resultaten bisheriger Wahlen. Also man hat einfach geschaut, wie viele Leute waren bisher dort. Und es haben einfach sehr wenige Menschen in Moskau und in Russland bei den vorherigen Wahlen teilgenommen. Seit der Vollinvasion sind noch weniger moldauische Staatsbürger in Russland als vorhin waren. Was es aber darüber hinaus auch gegeben hat, war eben, die eigenen Staatsbürger hinzubringen und gleichzeitig die Moldauer, die im Diaspora leben quasi, die tendenziell pro-europäisch sind, diese versuchen abzuhalten vom Wählen. Also sprich, es hat Bombendrohungen gegeben gegen Wahllokale in verschiedenen europäischen Staaten. Es hat andere Drohungen, es hat Brandstiftungen gegeben. Also das ist wirklich hybrider Krieg in absoluter Reinstform, was wir da von Moskau gegen Republik Moldau sehen.
Jetzt haben wir diese Punkte schon angesprochen, wie da quasi auf Moldau eingewirkt wird. Es gibt ja eine Region, die du bereits angesprochen hast, Transnistrien. Über deren Status reden wir gleich. Zuerst aber ein anderer Flecken Erde dort, nämlich Gagausien. Da warst du auch und da scheint ja diese russische Einflussnahme und Propaganda bereits geklappt zu haben. Das ist offensichtlich schon vollendet. Was ist da los?
Tatsächlich ist Gagausien für die Republik Moldau fast gefährlicher als Transnistrien, weil mit Transnistrien hat man seit 1992 einen eingefrorenen Konflikt. Da ändert sich am Status quo relativ wenig.
Was ist da der Status quo mit Transnistrien, damit wir es wissen?
Der Status quo ist quasi Transnistrien, da geht es um den Dnister-Fluss, der quasi diese zwei Landesteile sozusagen trennt, ohne dass es eine echte Grenze ist, weil niemand die Region Transnistrien als eigenen Staat anerkennt und nicht einmal Russland. Das ist interessant zu wissen. Der Status quo ist, dass die weitgehende Autonomie genießt, dass die Republik Moldau natürlich die Vereinigung gerne hätte, aber dass sie sich großteils nicht einmischen versuchen und dass man sich sozusagen gegenseitig in Ruhe lässt. Es gibt eine Art Grenze, man darf Grenze nicht sagen, sondern eine Art Linie, die das Ganze trennt, die aber durchlässig ist, sprich Familien auf beiden Seiten können sich besuchen, man kann hin und her fahren. Es ist mal strenger, mal weniger streng. Und auch die EU versucht, hier sehr viel Geld reinzustecken, um zum Beispiel die Menschen auf beiden Seiten da Gemeinsames zu finden. Gemeinsame Kultur, Gemeinsames in Sachen medizinischer Versorgung. Und die EU versucht da viel reinzustecken, sozusagen, dass die Menschen sich nicht voneinander trennen und dass es eine Zukunft hat, dass es da wieder eine Wiedervereinigung geben kann. Das ist der Status quo von Transnistrien. Mhm. Es sind da, wie gesagt, russische Soldaten dort stationiert. In der Republik Gagausien ist es so, die ist eine Region, die von einem turksprachigen Volk, nämlich den Gagausen, bevölkert wird, schon seit einigen Jahrhunderten. Und diese Region Gagausien hat ähnlich der sogenannten Republik Transnistrien versucht, sich abzuspalten nach dem Zerfall der Sowjetunion. Das Ganze ist aber allerdings nicht so blutig ausgegangen, sondern man hat sich relativ schnell auf ein paar so Autonomierechte, die es eventuell geben könnte, und unter einer prorussischen Regierung in Moldau haben sie dann weitreichende Autonomierechte bekommen. Mitte der 90er Jahre. Jetzt haben die ihre eigene Hymne. Sie dürfen Gagausisch, eben das, was dem Türkischen sehr nahe ist, sprechen. Es darf aber auch Russisch gesprochen werden und es ist Rumänisch die Amtssprache. Also diese drei Sprachen sind anerkannt. Sie haben so ein paar relativ wichtige autonome Freiheiten sozusagen. Jetzt ist aber so, dass Gagausien, die Region Gagausien, komplett normal in dieser Struktur Moldaus eingegliedert ist. Sprich, die sind ganz normal bei jeder Parlamentswahl dabei, die haben ganz normal eine Gouverneurin aktuell und deshalb ist es so ein bisschen so das trojanische Pferd im Moldau, vor dem sie halt sehr viel Angst haben, die Regierung in Moldau, weil da jetzt wirklich, sage ich mal, dieser hybride Krieg, über den ich vorher gesprochen habe, massiv geführt wird. Und da kommt wieder Ilan Shor, dieser moldauische, korrupte Geschäftsmann, ins Spiel, weil er diese Region sozusagen auch auserkoren hat als eines seiner Playing Fields, wo er richtig, sag ich mal, jetzt zündeln möchte. Und wir waren in dieser Region und es ist wirklich so, dass da diese russische Propaganda schon vollends angekommen ist. Du sprichst mit Menschen auf dem Markt, alle kommen mit diesen klassischen russischen Fake News daher. Da gibt es die große Sorge davor, dass sobald man in die EU kommt, dann müssen die Kinder alle sofort an die Front, ist eine Sorge. Dann glaubt man, dass man sofort in NATO-Kriege verwickelt wird. Dann gibt es diese Angst vor diesem, es ist wichtig zu wissen, weil es ein turksprachiges Volk ist, ist es nach wie vor ein christliches Volk und sie sind sehr christlich. Sprich, sie haben auch diese konservativen Werte und sie haben Angst vor diesem, unter Anführungszeichen, homosexuellen Europa, was immer wieder auch in Russland propagiert wird, also diese ganzen verweichlichten Europäer, die keine echten Männer mehr sind und jeder Zweite wird schwul und dann gibt es Fake News, wonach es Geschlechtsumwandlungen gibt, die erzwungen werden, wie man quasi den Kindern aufhalst. Und das sind ganz, ganz schlimme russische Fake News, die da quasi im Spiel sind. Und die fruchten aber bei den Menschen, die kommen an. Gleichzeitig bekommen die auch sehr viel Geld einfach wie wir über diese Stimmenkaufsysteme, die wir vorher gesprochen haben. Und es ist jetzt so, dass sich das bei den Wahlen niederschlägt. Also zum Beispiel bei den letztjährigen Präsidentschaftswahlen haben nur 3% für die später dann gewählte, wiedergewählte Präsidentin Maya Sandu gewählt. Und es haben 97% des EU-Referendums oder 96% haben dieses EU-Referendum abgelehnt. Also das ist wirklich ein kompletter Staat im Staat sozusagen. Die wählen komplett anders als andere Regionen. Die sind komplett für diese Propaganda empfänglich. Die Flagge von Gagausien hat ja auch mit Blau-Weiß-Rot dieselben Farben als die russische Fahne hat zum Beispiel. Und die werden halt mit so absurden Versprechungen auch geködert. Es wurde in den vergangenen Jahren dann dieser große Vergnügungspark versprochen, Gagausia Land, wo es heißt, dass die Kinder unsere Zukunft sind und die Kinder müssen einfach immer glücklich sein und das Glück der Kinder darf nicht vom Gehalt abhängen. Deswegen hat dieser Geschäftsmann oder dieser Oligarch, dieser korrupte und verurteilte Oligarch, er ist mittlerweile zu 15 Jahren Haft in Moldau verurteilt, einen Themepark bauen lassen, wo zuerst in einem Trailer davon die Rede war, dass es, da hat man gesehen, so Achterbahnen, die sich in atemberaubende Höhen raufziehen und einem Wasserpark und alles ist fantastisch und es gibt Giraffen und Affen und sogar Dinosaurier, die wieder zum Leben erweckt werden quasi.
Und welchem Fiebertraum sind wir jetzt gelandet?
Ja, ich war dann dort und es ist eher so ein schwacher Kirtag mit ein paar Attraktionen. Man kann Buffauto fahren, man kann so eine kleine Achterbahn und wirklich unter Anführungszeichen, die wirklich nur jetzt sage ich mal für 2- bis 3-Jährige noch spektakulär ist. Und es ist aber so, es ist alles gratis. Die Menschen, die dort arbeiten, wir haben mit einer Frau gesprochen, die dort die Toiletten reinigt und sie hat uns auch erzählt, dass sie direkt aus Russland, sie weiß nicht wo genau her, das wissen die alle nicht und hinterfragen sie auch nicht groß, ein bisschen ein Taschengeld bekommt, um das Ganze ein bisschen aufzufetten, ihre schwache Pension. Und was mich wirklich dann schockiert hat, war der Satz quasi, weil als wir sie darauf angesprochen haben, dass ja dieser Mann dem moldauischen Staat fast 1 Milliarde Euro, und das ist wahnsinnig viel Geld bei uns schon und wahnsinnig viel Geld in der Republik Moldau, dass der ja dem Staat so viel Geld gestohlen hat, dann sagt sie, ach, es stehlen doch alle. Er gibt immerhin ein bisschen von seinem Geld zurück. Diese vermeintliche Logik, die dahinter steckt, ist einfach unfassbar. Ja.
Er ist ein Gauner, aber er ist unser Gauner. Das ist ja eine beliebte Logik.
Sozusagen. Oder er ist ein Gauner und gibt mir zumindest einen Teil seiner Beute ab.
Jetzt haben wir eben diese Region Gagausien, wir haben Transnistrien, wir haben Russland, die offensichtlich mit eben Propaganda, Stimmenkauf, Cyberangriffen etc. Druck auf die Republik Moldau ausüben. Man könnte irgendwie befürchten, Moldau ist das nächste große Opfer nach der Ukraine. Ist dem so, könnte dem so sein, vielleicht so gefragt?
Die Republik Moldau ist schon ein Opfer Russlands, also sie wird schon angegriffen. Sie wird halt noch nicht mit Panzern und Raketen und Drohnen angegriffen, aber sie wird mit allen anderen Mitteln angegriffen, die Russland zur Verfügung hat. Es ist durchaus, sage ich mal, die Gefahr, dass es auch irgendwann zu einem militärischen Konflikt wieder kommen könnte. Jetzt muss man wissen, da ist wie gesagt auf der einen Seite die Ukraine, auf der anderen Seite ist Rumänien ein NATO-Staat. Russland müsste entweder einmal durchs Schwarze Meer und dann über Transnistrien rein und einmal kurzzeitig durch die Ukraine durch. Russland hat seinen Angriffskrieg bisher zum Glück nicht erfolgreich bis Odessa fortsetzen können. Also es gibt keinen direkten Landweg. Diese 2000 dort stationierten Soldaten werden jetzt nicht unbedingt Moldau angreifen können, zumindest nicht so schnell, weil das die NATO-Partner mit Rumänien in der Nähe und Rumänien ist ein wahnsinnig wichtiger Partner für die Republik Moldau. Es hat einmal zu Rumänien gehört früher und es gibt auch in Teilen der Bevölkerung immer noch den Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit Rumänien. Also die haben auch schon öffentlich gesagt, wir sind bereit, die Republik Moldau zu verteidigen, sollte es soweit kommen. Und dann wird es interessant, weil dann haben wir einen NATO-Staat, der bereit ist, Moldau zu verteidigen. Wir haben einen EU-Staat, der bereit ist, Moldau zu verteidigen. Das könnte natürlich irgendetwas sein, wo Moskau vielleicht mal austesten will, wie weit die EU bereit ist zu gehen, wie weit die NATO bereit ist zu gehen. Ich würde einfach sagen, es ist schon ein Ziel. Ich sehe jetzt nicht unmittelbar die Fähigkeiten Russlands, die sind in der Ukraine schwer genug beschäftigt und schaffen es da schon nicht, ihre Kriegsziele zu erreichen. Aber es ist definitiv ein mögliches Ziel und deswegen ist auch die EU alert. Auch die Moldauer haben das jetzt langsam wirklich begriffen. Sie schrauben ihre sehr niedrigen Verteidigungsausgaben wieder nach oben. Die EU ist bereit, sie zu unterstützen, was die Abwehr von Cyberangriffen zum Beispiel bedeutet. Und die EU pumpt jetzt auch wirklich Geld rein, um der Region zu zeigen, hey, wir sind da, wir sind bei euch und wir geben euch so einen kleinen Vertrauensvorschuss, wenn ihr uns auch was dafür gebt. Also wenn ihr bereit seid, uns zu zeigen, ihr wollt da wirklich rein. Also die Arme der EU sind offen. Es ist jetzt wirklich dann auch an den Moldauern quasi zu entscheiden, sind wir wirklich bereit, da jetzt in diese offenen Arme reinzugehen.
Fabian Sommerwiller war das. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Podcast und die Reise nach Moldau entstanden im Rahmen des PULS-Projekts, eine europäische Initiative, um transnationalen Journalismus zu fördern. Neben dem Standard arbeitet auch der ungarische Partner HVG mit. Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, es zeichnet sich eine Neuregelung des Trinkgelds ab. Trinkgeld ist ja sozialversicherungspflichtig und wurde in der Vergangenheit über eine Pauschale erhoben. Mit der gesteigerten Kartenzahlung scheinen die Beiträge jetzt aber auch in der Registrierkasse auf. Hohe Nachforderungen waren die Folge. Die Sozialpartner sollen sich laut ORF auf eine neue Regelung geeinigt haben. Wie die genau aussieht, ist aber noch nicht klar. Jetzt ist jedenfalls die Regierung am Zug. Zweitens, heute am Dienstag wird Caroline Edtstadler offiziell von Bundespräsident Van der Bellen als Salzburger Landeshauptfrau angelobt. Edtstadler folgt auf den langjährigen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und übernimmt eine Koalition mit der FPÖ. Und drittens, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schlägt US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vor. Bei einem Treffen im Weißen Haus übergibt er ihm das entsprechende Schreiben. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Mit den Reiseversicherungen der Platinum Card reisen Sie immer unbeschwert. Medizinische Versorgung, Gepäckabsicherung und unkomplizierte Rückreise im Notfall inklusive. Natürlich weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.